Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Zukunft der Menschheit aus anthroposophischer Sicht vom 16.03.2004.
Liebe Freunde, wir sind noch immer bei unserem Thema Dantes göttliche Komödie und haben das letzte Mal so ein bisschen besprochen seine Schilderungen der Unterwelt, wenn man so will, also des Infernos. Etwas, was zusammenhängt tatsächlich mit dem Inneren der Erde in gewisser Weise, was zusammenhängt mit dem Seelischen, mit dem Geistigen, das hinter der Erde oder hinter den Erdenkräften steht. Und wir wollen uns das heute ein bisschen genauer anschauen. Rudolf Steiner hat doch einige Angaben gemacht über das Erdinnere aus geisteswissenschaftlicher Sicht. Also es geht jetzt nicht um eine sozusagen physische Anatomie der Erde, sondern wenn man so will, eine seelische Anatomie der Erde, hineinzublicken in die seelischen Schichtungen der Erde, die doch sehr bedeutsam sind. Und das werden wir auch ein bisschen zusammenschauen mit den Schilderungen, die Dante von dieser Unterwelt gibt. Wenn wir es gleich mit dem Wort Unterwelt bezeichnen, deutet das schon darauf hin, dass das nicht unbedingt nur angenehme oder positive Kräfte, die da unten zu finden sind. Und man kann sich fragen, womit hängt das zusammen? Also wenn man von der Erde spricht, als einem lebendigen, beseelten, geistigen Wesen, dann ist ja zunächst einmal nicht einzusehen, dass das so ein böses Wesen sein muss. Und doch sind aber auch sehr negative Kräfte da drinnen zu finden. Und zwar vor allem an seelischen Kräften. Seelenkräfte sind es vor allem, von denen wir hier sprechen, von denen also gerade die dunklen Seiten sich im Erdinneren sammeln, könnte man sagen. Wenn wir vom Seelischen sprechen, sprechen wir auch immer vom Astralischen. Also es sind Astralkräfte, von denen wir sprechen, und astral heißt ja zu Recht mit den Sternen zusammenhängend. Also das Seelische, das Seelenleben als solches ist etwas, was an sich mit den Sternen zusammenhängt, was zusammenhängt im günstigsten Fall wirklich mit der Harmonie, die den ganzen Kosmos durchzieht. Und wenn wir etwa vom Astralleib des Menschen sprechen, können wir ihn durchaus eben auch als Sternenleib bezeichnen, wenn wir das einfach ins Deutsche übersetzen. Und insofern dieser Astralleib oder Sternenleib des Menschen wirklich in Harmonie mit dem kosmischen Geschehen wäre, so wäre das also eine wunderbare Sache. Eigentlich ist das Ziel, dass wir unseren Astralleib so weit hinbekommen und so weit erziehen, dass er eigentlich in eine gewisse Harmonie mit dem Kosmos kommt. Jetzt sind aber eben auch andere Kräfte in diesem Astralleib drinnen, die eigentlich verhindern wollen, diese Beziehung, diese lebendige Beziehung zum Kosmos. Und das sind letztlich alle Kräfte, die wir als Egoismus bezeichnen können. Ein eigentlich sich abschließen wollen letztlich vom Kosmos, von diesen kosmischen Kräften, und sozusagen so einen eigenen kleinen Kosmos bilden wollen, eine kosmische Welt für sich im Kleinen sozusagen. Und wenn man so will, also hat das Astralische eben zwei Seiten. Es hat eigentlich einmal eine sehr gute Seite, das ist eben die, wenn es seinem Namen gerecht wird, also wirklich mit den Sternen in Verbindung steht. Oder es hat die andere Seite, wenn es sich egoistisch in sich verschließt und eine Eigenwelt bilden will, die nicht mehr in Harmonie steht mit dem Äußeren. Allerdings, dieses sich absondern vom kosmischen Geschehen, sich herausreißen aus diesem kosmischen Geschehen, ist natürlich aber auch auf der anderen Seite die Voraussetzung dafür gewesen, dass der Mensch überhaupt selbstständig werden kann. Denn gerade im Astralischen, die Harmonie im Astralischen bedeutet aber auch, in gewisser Weise ein unselbstständiges Glied des ganzen Kosmos zu sein. Und wenn man betrachtet die höheren geistigen Wesenheiten, die über den Menschen stehen, dann ist es bei deren Astralischen eben so, dass sie in gewisser Weise eigentlich ein unfreies Glied des ganzen Kosmos sind, dass sie nicht eigentlich so ganz eine freie Entscheidungsfähigkeit haben wie der Mensch. Also auch wenn wir von hohen Wesenheiten sprechen, Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten und dergleichen, haben sie nicht die Selbstständigkeit, die der Mensch zumindest potenziell hat oder zu der veranlagt ist. Ob er sie wirklich jetzt immer schon hat, ist eine andere Frage. Aber er hat sie weniger deswegen nicht, weil er gefesselt ist an die geistige Welt, sondern eher deswegen nicht, weil jetzt die Kräfte der Widersacher ihn ergriffen haben, ihn losgerissen haben, gerade aus dem Kosmos, und der Kosmos hat ihn auch in einer gewissen Weise freigelassen, entlassen den Menschen, aber dafür krallen sich jetzt die Widersachermächte an den Menschen, seien es jetzt die alemannischen oder die luziferischen Kräfte. Und diese selber sind aber schon dadurch Widersacherkräfte, dass sie eben ihr Astralisches bis zu einem gewissen Grad abgesondert haben von dem Kosmos. Und sie versuchen also den Menschen auch in diese Absonderung hineinzuziehen. Und diese Kräfte der Absonderung, des Egoismus, wenn Sie so wollen, die sammeln sich eigentlich im Inneren der Erde, könnte man sagen. Also sind verbunden mit dem Inneren der Erde. Sie wissen natürlich, Seelenkräfte kann man nicht so dezidiert im Raum lokalisieren, aber man kann, so wie man sagen kann, da steht der Mensch und dieser Mensch ist beseelt und hat einen Astralleib, kann ich auch sagen, das steht mit dieser physischen Erscheinung des Menschen in Verbindung. So kann ich also auch das Seelische des Erdenplaneten mit den Erdentiefen in Verbindung bringen. Und da sammeln sich eben vor allem auch die Kräfte der Widersacher, namentlich die arimanischen Kräfte, die also eine ganz starke Kraft haben, sich in sich selbst zu verschließen und das Kosmische zurückzustoßen, zurückzuweisen. Also eigentlich sind diese Astralkräfte, von denen wir da sprechen, im Erdinneren, tragen eigentlich ihren Namen gar nicht mehr so ganz zurecht, weil sie sich eben gerade von den Sternen absondern, also vom Rest des Kosmos absondern. Und das jetzt in verschiedenen Graden. Und wenn diese Absonderung passiert, das ist vielleicht auch noch wichtig zu betrachten, dann bedeutet das, dass also dieses Seelische, das da jetzt im Erdeninneren lebt, dass das also nicht mehr mit dem jetzigen kosmischen seelischen Geschehen in Verbindung steht. Es sind Seelenkräfte, die eigentlich aus der Vergangenheit stammen und die nicht den weiteren Weg, die weitere kosmische Entwicklung mitgemacht haben. Teilweise andere Wege gegangen sind, aber jedenfalls nicht diese fortschreitende Evolution des Kosmos aus seelischer Sicht mitgemacht haben. Es sind also Kräfte der Vergangenheit vor allem. Und gerade dadurch, dass es Kräfte der Vergangenheit sind, die da immer wieder, wenn Sie so wollen, aus der Erde heraufdampfen, dadurch wirken sie letztlich böse, weil es sind Kräfte, die einfach zur Unzeit auftreten. Es sind Kräfte, die einmal in ferner Vergangenheit durchaus sehr positiv und sehr gut waren. Wir werden sehen, dass da darin Kräfte sind, die sogar die ganze Erde oder sehr wesentlich mitgewirkt haben, die ganze Erde zu bauen und zu schaffen. Dass da wesentlich Kräfte herausgekommen sind. Nur wenn sie in unverwandelter Form heute an die Oberfläche treten, dann wirken sie böse. Rudolf Steiner hat öfters, wenn Sie so wollen, so gerade seine Definition des Bösen gegeben, indem er sagt, das Böse ist eigentlich ein zeitversetztes Gutes. Etwas, was einmal ein Gutes war, etwas Berechtigtes war, etwas, was den Fortschritt gefördert hat, wenn es später zur Unzeit wieder auftritt, wird zur Hemmung, wird zum Hemmschuh. Und in je größere Tiefen der Erde man mit dem geistigen Blick hineinschaut, umso mehr blickt man zugleich in die Vergangenheit. Man findet also immer ältere Kräfte sozusagen und dadurch auch Kräfte, die immer größeren Widerstand der fortschreitenden Entwicklung liefern, die also ganz stark zurückhalten, die Entwicklung. So sehr, dass man geradezu dann sagen kann, im Mittelpunkt der Erde, das ist geradezu das Zentrum des Bösen. Von dort strahlen also die stärksten bösen Kräfte aus, weil sie einfach Kräfte aus der allerfernsten Vergangenheit sind. Und dieses ganze Problem steigert sich natürlich, je länger die ganze Entwicklung der Erde schon vorangegangen ist. Nicht wahr? Umso größer wird die Kluft zwischen der eigentlich gegenwärtigen, fortschreitenden Entwicklung und dieser Vergangenheit. Die Kluft wird immer größer. Und damit wird auch das Böse immer stärker in gewisser Weise. Wollen wir uns einmal vielleicht ein bisschen anschauen, was Rudolf Steiner über das Erdinnere sagt. Das sind Dinge, die natürlich nicht sehr leicht zu beobachten sind. Da muss man also schon ein geistig erweckter Mensch wie Rudolf Steiner sein, um diese Dinge entdecken und beschreiben zu können. Und es sind auch Dinge, die sehr schwer zu schildern sind, weil es eben nicht eine Schilderung ist, die sinnliche, die physisch fassbare Struktur der Erde betrifft, sondern es sind eben seelische Schichtungen im Wesentlichen. Und für die fehlt uns bis zu einem gewissen Grad die Begriffe. Am ehesten kann man es noch mit bestimmten Seeleneigenschaften des Menschen vergleichen, weil wir oft kleine Abbilder davon in uns haben. Nämlich letztlich alles das, was in unserem seelischen an negativen Kräften wirkt, das sind eigentlich so Kräfte, die da von unten heraufkommen. Die oberste Schicht der Erde, die kann man sogar bis zu einem gewissen Grad also auch noch äußerlich sinnlich beschreiben, das ist das, was Rudolf Steiner immer als die mineralische Erde bezeichnet. Und die geistige Seite davon wären also diese Kräftewirkungen, diese physischen Kräftewirkungen, die das Mineralisieren bewirken. Und das Mineralisieren bewirken aber so sehr, dass das ganze Material eigentlich spröde wird und zu zerbröckeln beginnt. Denn wenn man sich unsere mineralische Erde anschaut, ist das eigentlich eine Schicht, wo die stoffliche Welt beginnt zu zerfallen. Das war einmal in alter Zeit nicht so. Da gab es diese zerfallende Schicht eigentlich noch nicht, da war das noch viel lebendiger, da gab es noch lebendige Stoffesentstehung, aber jetzt haben wir eigentlich an der Erdoberfläche, in der obersten Schicht der Erde, nur mehr ein Zerfallen des Stofflichen im Grunde. Also die Erde hat längst den Höhepunkt ihrer Entwicklung überschritten und es ist ein zerfallendes physisch-stoffliches, wenn Sie so wollen. Und die geistig-seelischen Kräfte, die dahinter stehen, hinter dieser mineralischen Erde, die dieses Zerfallen bewirken letztlich, das bildet also die erste dünne Oberflächenschicht der Erde, seelische Oberflächenschicht der Erde. Aber zu der wir wenigstens noch so ein äußerlich fassbares Pendant in der Mineralienwelt haben. Denn wenn Sie nehmen, also so Mineralien, ein Kristall etwa, die Form eines Kristalles, wenn er wirklich im Wachsen und im Entstehen ist, und natürlich, es gibt auch noch diese Entstehungskräfte auch noch immer, aber sie haben nicht mehr diesen starken Einfluss wie früher. Aber wodurch entsteht denn so ein Kristall? Was bildet denn den Kristall? Dann sind es eben gerade kosmische Kräfte, Sternenkräfte sind es eigentlich. Jeder Kristall, der sich bildet, jede Schneeflocke, die sich bildet, jeder Schneestern, der entsteht, ist eigentlich ein Bild, ein einseitiges Abbild des Kosmos im Grunde. Es sind kosmische Kräfte im Grunde, die die Mineralwelt formen. Und dann verhärtet das eben durch diese Kräfte jetzt, die aus der mineralischen Erde kommen. Die sind eigentlich, die das jetzt diese lebendige Bildung, den Bildungsprozess anhalten, das erstarren lassen, dadurch entsteht eigentlich erst überhaupt die stoffliche Welt und dann geht die Erstarrung so weit, dass das so spröde wird, dass es letztlich zerbröselt und zerfällt. Denn je spröder ein Metall wird, je weniger es nachgiebig ist, desto leichter zerspringt es. Desto sozusagen glasartiger wird es und desto mehr läuft es Gefahr zu zerbröckeln. Was man ja sehr leicht machen kann heute, auch wenn man irgendeine Substanz hernimmt und sie sehr tief herunterkühlt, etwa mit flüssigem Stickstoff oder so, man braucht zum Beispiel nur so eine Karotte oder was in flüssigem Stickstoff tauchen und dann lässt man es fallen und die zerbröselt in Staub. Sie zerbröselt in Staub, weil sie durch die Kälte so hart und unnachgiebig wird, so spröde wird, dass die geringste Erschütterung das Ganze zerfallen lässt. Es gibt sogar jetzt in Australien oder irgendwo wollen sie das machen, eine neue Art der Bestattung. Da wollen sie statt der Feuerverbrennung wollen sie den Leichnam Kälte, ja, durch Kälte so einfrieren und dann durch Ultraschall erschüttern, sodass er zerstäubt dadurch. Das Irgendwo habe ich das unlängst einmal in der Zeitung gelesen. Ja, also, es soll sozusagen umweltschonender sein.
Umweltschonender?
Dann kriegt der Schock noch. Wird immer komplizierter, ja. Ja, die Menschen lassen sich viel einfallen, wenn der Tag lang ist. Ja. Ja, es sind also letztlich arimanische Tendenzen, die dahinter stecken. Ich meine, nicht umsonst beschreibt Dante etwa das Zentrum der Erde als diese Eishölle. Es ist also bewusst, dieses Tiefste der Hölle ist nicht die Feuerhölle, ist eben nicht dieses Luziferische eigentlich im Bann der Triebe sozusagen verbrennen, sondern es ist eigentlich dieses totale Erstarren, dieses totale Einfrieren. Und je tiefer man in die Erde hineinkommt, desto mehr nimmt dieses arimanische Element überhand. Die zweite Schicht, die darunter ist, für die kann man jetzt eigentlich nicht mehr so recht ein physisches Pendant finden. Also man kann nicht sagen, dass das jetzt der Erdmantel oder sowas wäre. Bis zu einem gewissen Grad vielleicht hängt es damit zusammen. Oder Steiner bezeichnet es auch als die flüssige Erde. Insofern würde das ja stimmen. Der Erdmantel hat eine gewisse zähflüssige Struktur. Aber von der seelisch-geistigen Seite her gesehen, hat man es hier zu tun mit, na, man könnte sagen, geradezu negativ ätherischen Kräften. Nicht, weil das Ätherische, die Bildekräfte sind das, was das Leben schafft. Und in dieser Schicht sind aber gerade Kräfte, die das Leben vernichten. Das heißt, alles das, was eigentlich das Leben auf Erden sterblich macht, diese Kräfte, die es sterblich machen, die kommen eigentlich aus dieser Schicht der sogenannten flüssigen Erde, oder man könnte sie auch nennen Schicht des negativen Lebens, der Lebenszerstörung. Also das Leben, seinem Ursprung nach, kommt wieder eigentlich aus den kosmischen Kräften, die sind es vor allem. Bei den Pflanzen ist das ja sehr deutlich, dass sie sich nach dem ganzen Kosmos richten. Und aber zugleich strahlt immer aus den Erdentiefen etwas heraus, was eigentlich dieses Leben immer wieder vernichtet. Was durchaus auch notwendig ist, dass da ein gewisses Gleichgewicht vorhanden ist. Weil gerade in der physisch-stofflichen Welt kann das Leben nicht ewig weiter wuchern und ununterbrochen in Bewegung sein. Da muss es eigentlich gebremst werden. Und das sind also diese Kräfte der zweiten Schichte. Und dann gibt es gleich darunter eine dritte Schicht, die nennt Rudolf Steiner jetzt den Erdendampf. Wobei das aber kein physischer Dampf ist, sondern eher so eine dampfende Triebwelt ist. Es sind also gerade dort Seelenkräfte, sehr stark triebbeladene Seelenkräfte, die eigentlich jedes Positive, jedes dem Kosmos zugewandte Empfinden zerstören. Also die alle Gefühle ins Negative umdreht, die alles positive Gefühl zerstört, disharmonisiert, herausreißt aus der Harmonie des Kosmos.
Sind das die Teufel?
Ja, also es gibt eben da, wenn man so will, in der Teufelswelt verschiedenste Stufungen auch. Also wir werden uns dann gleich anschauen, was Dante schildert zum Beispiel. In dieser Schicht des Erdendampfes zum Beispiel, da dunsten jetzt alle diejenigen drinnen, die so im Leben mit einer unheimlichen Gier sich den sinnlichen Genüssen hingegeben haben, namentlich also im Essen, in der Fresssucht und so, die sich also besonders leiblich wohl ergehen lassen wollten, bei denen also die ganze Seelenerregung nicht darauf ausgerichtet ist, sie irgendwie mit dem Geistigen zu verbinden, sondern die eigentlich nur sich daran errichtet, das Stoffliche sich einzuverleiben. Und diese Schicht des Erdendampfes, also Dante schildert es so, dass die in einem ewigen, kalten, feuchten Regen dort im Kot, in eklem Kot herumwarten müssen und diesen Kot jetzt verschlucken müssen und den gierig hinunterschlucken müssen. Also so das Gegenteil halt von dem, was sie hier gemacht haben. Da geistert auch der Cerberus herum, der Höllenhund, auch wieder mal mit drei Kehlen und drei Köpfen, ja, dieser Cerberus, also diese Dreizahl deutet immer wieder auf die dreifältigen Seelenkräfte hin, über die wir das letzte Mal auch schon gesprochen haben. Es taucht immer wieder auf, also bei Ahriman, bei der Schilderung Ahrimans haben wir auch gehört, mit den drei Gesichtern eigentlich, die er hat, mit den drei Köpfen, die da verwachsen sind miteinander. Die zweite Schicht, wenn wir jetzt gleich dabei sind, das mit Dantes Schilderung zu vergleichen, in der zweiten Schicht, wo dieses negative Leben ist, wo das Leben erstirbt, das ist interessanterweise die Schichte, wo die Menschen drinnen herumgeistern, die für ihre Wollust büßen müssen. Das ist ganz interessant. Die werden da hier also herumgewirbelt in einen so eine Art Wirbelsturm der Liebenden, könnte man sagen, aber halt der Falschliebenden. Die hängen mit der zweiten Schicht zusammen. Und in der ersten Schicht, also da, das ist noch so die Übergangsphase in die Unterwelt hinein, das ist also dort, wo der Acheron ist und wo man hinüberfahren muss in die Unterwelt. Das ist eigentlich das, was noch mit der mineralischen Schicht zusammenhängt. Also dort muss man sozusagen abstreifen, zerstäuben lassen, einmal das Physische. Um das geht es eigentlich. Die oberste Schicht ist eigentlich die, wo das Physische zerstäubt. Und damit beginnt aber jetzt der Weg in ein zunächst ätherisches, in ein seelisches hinein, aber eben nicht in den Kosmos hinaus, also in das fortschreitende seelisch-geistige, sondern in das alte seelisch-geistige der Vergangenheit, also in die negativen Kräfte hinein. Also wenn man über den Acheron schifft hinüber, dann kommt man also in diese alten Kräfte hinein. Wenn man diese ersten drei Schichten nimmt, also die Schicht der mineralischen Erde, wo also der Stoff zerstört wird, die Schicht der flüssigen Erde, wo das Leben zerstört wird, und der Erdendampf, wo eigentlich alles positive Empfinden zerstört wird, wenn man diese drei Schichten einmal streicht und den Rest betrachtet, dann hat man in etwa die Erde in einem Zustand, als sie war, als Erde und Mond noch miteinander vereinigt waren. Also so weit in die Vergangenheit blicken wir. Also wir blicken also etwa so in die Zeit der alten Lemuria zurück. Interessant ist jetzt die nächsten drei Schichten zu betrachten. Die nächsten drei Schichten sind nämlich so ihrer grundsätzlichen Natur eigentlich etwas sehr Positives oder waren zumindest etwas sehr Positives, dem unsere ganze Erde, so wie sie heute ist, sehr wesentlich ihre Existenz verdankt. Die vierte Schicht bezeichnet Rudolf Steiner als Wassererde oder Formerde, nicht als flüssige Erde, das war die zweite Schicht, Sie müssen sich nicht alte Bezeichnungen merken, ist nicht so wichtig. Wassererde, Formerde, das ist die Schicht, von der etwa die Bibel spricht, in der Genesis am Anfang, als von der Schöpfung die Rede ist, was da heißt, und der Geist Gottes brütete über den Wassern. Oder Rudolf Steiner übersetzt es dann auch über den Stoffesmassen. Allerdings die Stoffesmassen noch nicht im physischen Zustand, noch nicht einmal im ätherischen Zustand, sondern in einem rein seelischen Zustand, in einem rein astralischen Zustand noch. Und da hat sich also dieses Seelische, das eigentlich ursprünglich aus dem Kosmos schafft, so verdichtet, dass es beginnt, Formen zu bilden. Formen zu bilden, aus denen dann später tatsächlich das Physische entsteht, und zwar aber ganz merkwürdig schauen diese Formen aus. Eigentlich dieses stoffesbildende Seelische, das brandet so von außen herum und lässt darinnen gewissermaßen einen Hohlraum frei, der dann später das eigentlich stofflich-physische wird. Rudolf Steiner sagt ja immer wieder auch, dort wo Stoff ist, ist eigentlich im Geistigen ein Hohlraum. Also wenn Sie so wollen, wenn man heute von Atomen oder irgend sowas spricht, berechtigt oder unberechtigt, kommt immer darauf an, was man darunter versteht. Aber ein Aspekt ist, wenn man schon davon spricht, dann ist es ein Ort, der ein Hohlraum im Geistigen im Grunde ist. Und diese sozusagen Hohlraumbildung im Geistigen, einen sozusagen geistfreien Raum zu schaffen, in dem also nichts Schöpferisches mehr drinnen waltet, diese geistige Leere zu schaffen, das begann also in dieser Wassererde, in dieser vierten Schicht. Der verdanken wir also eigentlich die Entstehung des Stofflichen. Denn Sie müssen denken, die Seelenkräfte, so wie sie im Kosmos sind, sind etwas sehr Fließendes, etwas sehr Bewegliches, was eigentlich nicht dazu neigt, starre Formen anzunehmen. Und hier in dieser vierten Schicht, in der Form Erde oder Wassererde, sind die Seelenkräfte jetzt so weit verdichtet und so weit abgelähmt und verhärtet worden, wenn man so will, dass sie beginnen, im Seelischen zunächst Formen vorzubilden, Hohlräume zu schaffen dadurch. Das wäre so mit dem Astralischen, das durch den ganzen Kosmos waltet, gar nicht möglich. Das ist in dauernder Bewegung, in dauernder Veränderung. Aus dem würde nie ein stabiles Stoffliches entstehen. Also das ist die Vorbedingung sozusagen, dass hier diese Hohlräume im Geistigen geschaffen werden, in dieser Form Erde, in dieser vierten Schicht. Dante schildert es auch ganz richtig, dass da eigentlich die Menschen sind, die ganz besondere Materialisten sind, die besonders also am materiellen Besitz verhaftet sind, die einen besonderen Geiz entwickeln, die also nur festhalten wollen, das, was sie physisch erworben haben. Das ist aber eigentlich genau im Menschen das seelische Bild dessen, was letztlich stofflich unsere Erde geschaffen hat. Das ist auch eine bestimmte Form festhalten wollen und nicht mehr durch den Geist sie verändern lassen wollen, sondern so bewahren, wie sie ist, und nur aufzuhäufen sozusagen, zu vervielfältigen und aufzuhäufen. Plutus, auch der Gott des Reichtums, hängt mit dieser Schicht zusammen, den kennen wir aus dem Faust heraus. Im Übrigen viele Motive, die der Goethe im Faust verwendet hat, hängen auch mit Dantes göttlicher Komödie zusammen. Die hat er sehr fleißig studiert auch. Und das ist manchmal sehr teuflisch, bitte?
Die Mütter hat aber auch in der Erde angesiedelt.
Ja, es ist richtig, ja, es ist richtig. Also es sind da unten Kräfte, eben, in denen zumindest einmal in der Vergangenheit sehr viel Schaffendes war. Und also gerade diese drei Schichten, von denen wir jetzt sprechen, also die mittleren drei Schichten, von denen eben diese Form Erde die oberste ist, das sind eigentlich wirklich die Schöpferkräfte, wenn man so will, das sind die Erdenmütter, könnte man geradezu sagen. Aus diesen Kräften ist die Erde in ihrer Substanz entstanden. Sicher natürlich auch durch den kosmischen Einfluss, aber dass sie wirklich diese Verdichtung erfahren hat, dass sie jetzt für uns der Boden sein kann, über den wir gehen, das verdanken wir diesen Kräften. Dass sich also gewisse Kräfte einmal aus dem Kosmos herausgelöst haben, abgesondert haben, sich verdichtet haben. Das geht auch in der fünften Schichte weiter, allerdings jetzt nicht in physische Formenbildung, sondern in die Formenbildung im Lebendigen. Rudolf Steiner bezeichnet sie als Fruchterde und bezeichnet sie sogar als geradezu den Quell des irdischen Lebens. Die irdischen Lebensformen haben ihren Quell da drinnen. Und das heißt, das sind jetzt Formkräfte, die nicht starr sind, sondern die eine gewisse Beweglichkeit haben, die immer wieder eine gewisse Metamorphose durchmachen, die eine Entwicklung durchmachen, ein Wachstum durchmachen, dann wieder zurückgehen zum Anfang, sich gewisse Formen, die sich immer wiederholen, aber die in Bewegung sind. Man könnte sagen, da drinnen sind die kosmischen Lebenskräfte, die also jetzt noch viel, viel stärker gestaltend wirken, in sozusagen gewisse geordnete, enge Bahnen gelenkt worden und gefasst worden. Also das unheimlich reiche kosmische Leben ist jetzt in ganz enge Bahnen gefasst worden, aber immerhin in einer gewissen starken Beweglichkeit doch drinnen. Aber eine Beweglichkeit, die eigentlich nicht mehr so ein wirkliches Neuschöpferisches zulässt, sondern die eigentlich nur immer zulässt eine Fortsetzung in den vorgegebenen Bahnen. Also damit hängen dann etwa die Vererbungskräfte und dergleichen zusammen. Damit hängt zusammen, dass wenn wir das Leben auf Erden heute betrachten, wir eigentlich eine gewisse Gemeinsamkeit finden von den allerersten Ureinzählern sozusagen bis zum heutigen Menschen, gewisse Grundprinzipien mit dem Stoffwechsel und so, der einfachsten Zelle und der Zelle des Menschen sind eigentlich gemeinsam. Und so wie die immer waren, so sind sie im Wesentlichen heute noch. Also gerade in je ältere Schichten der Biologie des Menschen etwa man zurückschaut und gerade das Zellenleben als solches ist also was sehr auf die Vergangenheit zurückweist, das ist im Grunde bei allen Lebewesen gleichartig, sehr ähnlich, sehr, sehr verwandt miteinander. Also da ist, wenn das wirklich das rein kosmisch-geistige wäre, das da gestaltend wirken würde, dann würde es das ununterbrochen umwandeln und ganz was Neues, eigentlich das Leben immer wieder neu erfinden. Und diese Kräfte in der fünften Schicht, in der Fruchterde, sind eigentlich die, die es eben nicht immer wieder neu erfinden lassen, sondern die es jetzt in einer bestimmten Bahn weiterlaufen lassen. Aber doch eine so starke Lebenskraft ist drinnen, dass wenn das also jetzt an die Erdeoberfläche sozusagen diese Kräfte heraufwirken würden, würde wucherndes Leben auf der Erde entstehen. Und in der Vergangenheit der Erde hat das eben viel, viel stärker gewirkt. Heute hat sich das Meer zurückgezogen. Es ist klar, eben die obersten Schichten der Erde, auch aus dieser seelischen Betrachtung, sind erst eben so im Laufe der Zeit zurückgekommen, also dazugekommen. Und also wenn wir in die Vergangenheit des Erdplaneten zurückblicken, dann waren das die Oberflächenschichten einmal. Es gab einmal eine Zeit, wo nicht einmal noch diese Formbildungskräfte der vierten Schicht der Oberfläche waren, die gab es noch gar nicht, sondern diese fünfte Schicht, wo alles in lebendiger Umgestaltung war. Also das waren Zeiten, wo Erde und Mond noch miteinander verbunden waren, das war noch vor der Lemuria eigentlich sogar. Also so hyperboreische Zeit oder so, in diese Zeit blickt man da hinein. Da waren diese Kräfte, bildeten eigentlich die äußerste Schicht und die waren unheimlich lebensschaffend. Aber doch lebensschaffend eben in geordneten, eingeengten Bahnen, sodass sich das letztlich dann auch physisch verdichten kann. Weil das eigentliche Leben, das kosmische Leben, könnte sich niemals so eins zu eins physisch verdichten, weil das zerbröselt jedes Irdische. Weil eben, wenn er reines geistig schaffend ist, dann möchte es in jeder Minute, in jeder Sekunde, in jedem Augenblick alles umschaffen wieder. Auflösen und umschaffen. Also da gäbe es nie genug Zeit zur Ruhe, dass das auch bis ins Physische hinein sich gestalten kann. Diese Kräfte sind also aus dieser fünften Schicht heraus. Die Quelle des Lebens ist es eigentlich. Allerdings, wenn diese Kräfte heute heraufwirken, auf die Erde, an die Erdoberfläche oder in den Menschen hineinwirken, dann sind sie fehl am Platze. Sie sind fehl am Platze, wenn man sie also entfesseln würde auf der Erde draußen, sie sind aber besonders fehl am Platze im Menschen, weil sie würden ihm eigentlich die Voraussetzung dafür rauben, dass er sein Ich-Bewusstsein entwickeln kann. Er kann sein Ich-Bewusstsein gerade dadurch entwickeln, dass er die Lebenskräfte in sich ziemlich stark zurückgedämmt hat, sodass sie nicht mehr das Physische gestalten können und gerade diese überschüssigen Kräfte gebraucht hat dann für seine Bewusstseinsentwicklung. Nicht weil der Mensch ist ja von allen Erdenlebewesen eigentlich das, bei dem die Lebenskräfte am meisten zurückgegangen sind oder am meisten zumindest dem Körperlichen entzogen worden sind und dafür für die geistige Bildung angewendet werden können. Wenn diese wuchernden Kräfte da heraufwirken würden, dann würden sie aber gerade das ins Physische des Menschen sehr stark belebend eingreifen, aber das Bewusstsein herabdämpfen, immer mehr herabdämpfen. Also er könnte seine Bewusstseinsentwicklung nicht durchmachen. Also so positiv diese Kräfte einfach einmal waren, sie sind schlecht, wenn sie heraufkommen an die Oberfläche. Diese Wachstumskräfte, das war etwa das, mit denen die Atlantier sehr stark noch arbeiten konnten. Also Rudolf Steiner beschreibt die Menschen der atlantischen Zeit, also was wir so äußerlich als Eiszeit eben mit Zwischeneiszeiten und dergleichen beschreiben, dass diese Menschen einen sehr, sehr starken willentlichen Einfluss hatten auf die Lebenskräfte in der Natur. Sie konnten durch ihre Willensanstrengung das Wachstum der Pflanzen beeinflussen, auch das Leben der Tiere bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Und zwar einfach durch ihre geistigen Kräfte, die allerdings nicht aus dem Ich-Bewusstsein heraus waren, aber sie konnten sozusagen die Fruchtbarkeit in der Natur fördern oder auch hemmen, zurückdrängen, je nachdem, durch ihren geistigen Einfluss. Und das konnten sie dadurch, dass sie eben gerade diese Kräfte der Fruchterde sehr stark noch in sich, in ihrem eigenen Ätherischen hatten und damit umgehen konnten, bis zu einem gewissen Grad, bis dann aber immer mehr auch ein Missbrauch entstanden ist. Missbrauch entstanden dadurch, dass es immer mehr in den Eigennutz gestellt wurde. Nicht in den Dienst des Kosmos sozusagen und dann eben ein gewisses Gleichgewicht hergestellt wurde zwischen diesen unterirdischen Kräften und den kosmischen Kräften, sondern wo es immer mehr in den Eigennutz gestellt wurde. Und letztlich waren es diese Kräfte, die die Atlantis zum Untergang gebracht haben. Eigentlich der Missbrauch dieser Lebenskräfte, die dann so stark waren, dass sie begonnen haben, die Erdoberfläche zu erschüttern, dann diese Erdbebenkatastrophen, Überschwemmungskatastrophen und dergleichen hervorgerufen haben. Also sind wir froh, dass wir heute nicht mehr mit diesen Kräften so stark in Verbindung stehen und sie nicht willentlich in der Hand haben, weil das wäre schrecklich heute. Wir machen dasselbe anders, ja, das ist richtig. Ich meine, wir machen bis zu einem gewissen Grad, haben wir allerdings schon sogar noch einen Einfluss auf diese Schicht oder einen Zusammenhang mit dieser Schicht, allerdings für den heutigen Menschen ganz unbewusst. Und wenn man denkt, also überhaupt an Naturkatastrophen wie Erdbeben und dergleichen, dann hängt das damit zusammen, dass die Menschheit gewisse Kräfte entwickelt, die eben in unrechter Weise mit diesen Kräften der Fruchterde in Verbindung stehen. Und zwar insbesondere alles, was sehr stark materialistische Gesinnung ist, die also nichts mit dem Geistigen zu tun haben will, die zieht diese Kräfte ganz besonders an. Eben nicht verbinden wollen mit dem Kosmos, sondern abschließen wollen vom Kosmos und da sozusagen das eigene Süppchen kochen wollen. Und das führt bis zu einem gewissen Grad dazu, dass diese Wachstumskräfte, diese umgestaltenden Lebenskräfte zu sehr an die Erdoberfläche heraufbrechen und dann eben die Erdoberfläche in Umgestaltung bringen. Und diese Umgestaltung der Erdoberfläche ist halt dann für uns recht unangenehm, weil das ist dann halt Erdbeben oder dergleichen, wenn das in größerem Stil passiert. Und das hängt durchaus also zusammen mit einer verstärkten materialistischen Gesinnung der Menschen, dass das im Zunehmen ist, in gewisser Weise. Man müsste sich das wirklich einmal genauer anschauen, soweit man halt in der Vergangenheit das auch statistisch verfolgen kann, wie im materialistischen Zeitalter die Häufigkeit der Erdbeben zunimmt, dass da eine Häufung da ist. Und dass es für die Zukunft also sehr wichtig sein wird, wie sich die Menschheit geistig entwickelt wird, davon wird abhängen, wie schaut es mit den Naturkatastrophen in der Erde, auf der Erde aus? Also sicher, wir machen schon genug so äußerlich kaputt, aber das sind noch ganz andere Kräfte. Und die hängen also sehr stark ab von unserer geistig-seelischen Entwicklung. Aber das ist eben für uns heute so stark im Unbewussten, und wir spüren den Zusammenhang nicht. Und das wird wichtig sein in nächster Zukunft, dass wir uns dieser Dinge bewusster werden. Interessant ist ja dieser Ausspruch von Pauli, den ich Ihnen ja schon öfter zitiert habe, wo er deutlich sagt, dass in den tieferen Schichten des seelischen Erlebens, wo also diese Urbilder oder wie immer es nennt, diese Archetypen erlebt, dass das aber eben Kräfte sind, die man sich nicht nur als eigenes seelisches denken darf, sondern die zugleich Naturkräfte sind. Das ist also doch sehr interessant, dass ein eigentlich sehr nüchterner Naturforscher auf sowas kommt. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Also man sieht, dass da manchmal so ganz helle Momente einmal durchblitzen und sehr präzise das eigentlich formuliert wird. Also die tieferen Schichten unseres seelischen Erlebens hängen mit den Naturkräften, gerade mit den, vor allem mit den irdischen Naturkräften zusammen. Und es liegt also in unserer Hand, wie viele Naturkatastrophen sozusagen es geben wird in Zukunft. Und im Moment schaut es so aus, als würde das sich eher noch steigern gegen die Zukunft hin. Dabei ist es auch interessant zu verfolgen, wie das Schicksal der Menschen zusammenhängt mit diesen Naturkatastrophen, gerade mit diesen Erdbeben und Vulkankatastrophen, also was so deutlich mit den Erdentiefen zusammenhängt. Ich glaube, etwas anders ist es mit den Unwetterkatastrophen, was mit dem Wettergeschehen zusammenhängt. Das hängt wieder mehr mit luziferischen Sachen zusammen. Diese Sachen hängen eben mit dem Arimanischen zusammen, also materialistische Gesinnung, zu starke einseitige Intellektualisierung und dergleichen. Also wenn die Menschen wüssten, was sie alles mit ihrem Intellekt eigentlich anrichten. Nicht nur so im äußeren Praktischen, sondern es geht also bis in solche Dinge hinein. Das ist also in letzter Konsequenz das verkehrte Denken, aber nicht des Einzelnen halt, sondern der Menschheit als Ganzes, letztlich Schuld hat an diesen Naturkatastrophen oder mit Schuld hat. Es, wenn man so will, ist das also ein Menschheitskarma, das damit verbunden ist, ein Menschheitsschicksal. Also so eine Naturkatastrophe ist natürlich niemals Schuld eines einzelnen Menschen, das ist ganz klar. Und man kann auch daher nicht sagen, wenn da jetzt so viel zugrunde gehen, ihr seid schon schuld, ihr werdet das schon verursacht haben und ihr Bösen, ihr, was soll ich Mitleid haben mit euch? Also das wäre völlig falsch. Das wäre völlig falsch. Wir alle sind schuld daran und man kann höchstens sagen, die Armen müssen es ausbaden jetzt besonders. Allerdings, sie baden es aus und nehmen sich damit einen sehr, sehr starken Impuls fürs nächste Leben mit, sich dem Geistigen zuzuwenden. Es ist für viele, sagt Rudolf Steiner, gerade so der letzte Anstoß, dass sie im nächsten Leben wirklich einen Durchbruch ins Geistige schaffen. Dieses Miterleben des totalen Zerfalls des Physischen sozusagen, in dieses Inferno des Zerfalls des Physischen hineingekommen zu sein, das suchen sich manche Menschenseelen geradezu aus, das mitzuerleben für ihre geistige Entwicklung. Ist auch ein interessanter Aspekt. Rudolf Steiner sagt aber noch etwas dazu, es gibt aber auch Menschen, die jetzt in solche Naturkatastrophen geradezu hineingeboren werden, die das vielleicht als Kind miterleben, die aber nicht zugrunde gehen, die sich das suchen, so das mitzuerleben, das aber überstehen und dann das Leben weiterleben. Und das sind interessanterweise wieder oft Menschenseelen, die gerade eine sehr materialistische Gesinnung mitbringen, die gar nichts vom Geistigen wissen wollen. Also eigenartige Zusammenhänge, die sich da finden. Wobei man sich das natürlich dann immer im einzelnen Fall genauer anschauen muss. Das ist einmal etwas, was sich häufig findet in der geistigen Beobachtung, aber im Einzelfall kann es natürlich immer auch andere Ursachen haben, warum die Menschen sich so ein Schicksal aussuchen, warum sie sich das aussuchen. Ich meine, das Schicksal sucht man sich ja immer selber aus. Wobei das natürlich kein Grund ist, nicht Mitleid zu haben mit den Menschen und ihnen nicht zu helfen. Ganz im Gegenteil, ich meine, das kann einen sehr positiven Einfluss auf ihr Schicksal haben, indem man ihnen nämlich hilft dabei, wie sie dieses Schicksal bewältigen. Also das ist ja eine völlig verkehrte Ansicht vom Schicksal, wenn man sagt, naja, man hat es ja selber ausgesucht und man ist letztlich selber schuld daran, also was soll ich da helfen, wenn man... Schau, wie es zur Rande kommst, du hast das ja so wollen. Also das wäre völlig verkehrte Ansicht. Ich meine, außerdem ist das Schicksal ja nicht immer nur was aus der Vergangenheit ist, sondern es bedeutet ja immer, wie bewältige ich es und was wird daraus für die Zukunft. Das hat ja immer die beiden Aspekte. Es ist eine Wirkung der Vergangenheit, aber wie ich es bewältige, ist er bringt dann die Zukunftsperspektive und da kann ich sehr, sehr viel helfen, dass das für die Zukunft eine günstige Entwicklung nimmt. Also gerade dieses Schicksalsgeschehen ist eigentlich eine Aufforderung, dass die Menschen einander helfen, eben dieses Schicksal in richtiger Form zu durchleben, sodass es wirklich das erfüllt, was sie sich damit als Aufgabe gesetzt haben. Weil es heißt ja nicht, dass wenn ich mir ein Schicksal vornehme und das durchmache, dass ich damit die Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, auch wirklich bewältigt habe. Ich meine, das kann funktionieren oder auch nicht. Ich gebe mir halt Gelegenheiten im Leben hier, um was zu lernen, aber ob ich es dann wirklich tue oder nicht, ist eine andere Frage. Und das wird in Zukunft immer wichtiger werden, dass Menschen da sind, die den anderen in der Schicksalsbewältigung helfen bis zu einem gewissen Grad. Mit großem Verständnis helfen, nämlich mit dem Verständnis helfen, dass sie spüren, ja, was will denn der eigentlich schicksalsmäßig? Ohne es bewusst fassen zu können, aber was bezweckt er mit seinem Schicksal eigentlich? Was will er lernen dadurch? Kann ich ihm helfen, seine Aufgabe zu begreifen und anzupacken wirklich? Oder ist es dann nur etwas, was ihm halt Brügel in den Weg wirft und er lernt aber nichts dabei? Das kann auch passieren. Und das wird in Zukunft sogar stärker werden, weil die Entwicklung spaltet sich. Die Entwicklung spaltet sich. Es gibt einen Teil der Menschheit, der die Ich-Entwicklung wirklich stark genug ergriffen hat und die jetzt beginnen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und ein anderer Teil, der irgendwo einmal dann nachlässt mit der Kraft und es laufen lässt. Und das werden dann die Menschen sein, die immer wieder eigentlich in bestimmte Schicksalssituationen hineingeboren werden, immer wieder und immer wieder in ähnliche Situationen eigentlich und aus dem Ich heraus aber nicht die Kraft aufbringen, ihre Aufgabe, die sie sich gesetzt haben, zu bewältigen. Und es wird aber von Mal zu Mal schwieriger. Es wird von Mal zu Mal schwieriger. Und die Prügel, die man sich sozusagen vor die Füße wirft, werden auch immer kräftiger. Also man hat es schon bis zu einem gewissen Grad in der Hand, wie das Schicksal abläuft. Wieder, man darf daraus nicht schließen, der hat ein schweres Schicksal, der muss aber viel lernen. Das kann unter Umständen auch gerade bedeuten, dass das ein Mensch ist, der eine sehr schnelle geistige Entwicklung durchmacht und der in sehr kurzer Zeit sehr viel Schicksalsmäßiges ausgleichen will. Und das staut sich halt dann zusammen und kann ein Zeichen also gerade einer sehr intensiven geistigen Entwicklung sein. Also man darf das nie so unter ein Schema fassen. Es kann sehr unterschiedlich sein. Oder andere haben Prügel, die kräftig sind, weil sie halt verabsäumt haben, sich zu entwickeln. Und es ist immer stärker und immer stärker geworden. Der Schubser, den einem das Schicksal gibt, wird halt immer kräftiger. Es fängt so zuerst mit einem leichten Stupsen an, du schau, da kannst du was lernen und dann wird es schon ein heftiger Rempel und irgendwann liegt man auf der Nase dann ganz kräftig. Es kann das eine oder das andere sein. Und wichtig wird sein, dass eben Menschen, die selber eine starke geistige Entwicklung durchmachen, die vielleicht gerade dadurch selber auch sehr Schweres im Schicksal erfahren und durchlitten haben, dass die mit sehr viel Verständnis den anderen helfen, die auch vielleicht ein schweres Schicksal erleben, aber eben nicht die Kraft haben, daraus etwas zu machen. Das wird ganz, ganz wichtig werden für die Zukunft. Das wird also wichtig sein, eben auch daher also solche Zusammenhänge zu erkennen, also welche Situationen suchen sich daher Menschenseelen, wenn sie auf die Erde hereinkommen. Etwa zu sehen, wenn Menschen also in solchen Naturkatastrophen untergehen, wenn viele solche Menschen untergehen in Naturkatastrophen, dann ist das aber immerhin für die Zukunft eine Chance, dass da sehr viele Menschen hereinkommen mit einer sehr starken geistigen Anlage. Also das ist etwas, was auch eine gewisse Hoffnung für die Zukunft gibt. Und das Schicksal ist eigentlich immer sehr weise. Wenn es einerseits sehr, sehr, sehr stark zuschlägt, schafft es aber immer auch den Ausgleich. Es ist eigentlich im Schicksal immer dieses Gleichgewicht vorhanden. Das kann eigentlich gar nicht erschüttert werden.
Das verstehe ich nicht. Dass das Schicksal das macht.
Ja.
Und auf der anderen Seite heißt aber, wir selber machen unser Schicksal.
Im Grunde sind wir selber das Schicksal, nur wir sind es eben noch nicht bewusst. Es ist ja halt jetzt so, dass es noch sehr stark geleitet wird namentlich von unserem Engel, von unserem Schutzengel, der eben nicht eigentlich nur ein Schutzengel ist im Sinne, er bewahrt uns vor allem, sondern er ist durchaus auch einer, der uns in Situationen führt, wo wir auf die Nase fliegen. Weil wir im höheren Sinn es eigentlich brauchen und wollen. Er hilft uns nur dazu, uns in die Situation zu bringen, wo wir das, was wir uns vorgesetzt haben für dieses Erdenleben, um geistig weiterzukommen, auch wirklich zu tun. Und dazu führt er uns in Situationen, oder er sucht Gelegenheiten, wo sich das bietet. Und man kann fragen, wie passiert denn das, dass sich das Schicksal erfüllt? Welche Magie steckt denn dahinter? Ja, die Magie ist eigentlich die, dass namentlich der Schutzengel, in dessen Schoß sozusagen noch unser höheres Ich ruht, und wenn wir mal geistig weit genug sind, werden wir eben diese Aufgabe selber übernehmen, dann haben wir wirklich bewusst unser höheres Ich entwickelt, dann kann auch unser Engel zu höheren Aufgaben aufsteigen. Auch seine Entwicklung hängt nämlich von uns ab, bis zu einem gewissen Grad. Aber der führt uns eben jetzt in solche Situationen, wo wir was lernen können für uns. Und aus der geistigen Sicht schaut es halt immer ein bisschen anders aus als hier aus der irdischen Sicht. Weil hier natürlich, wenn mir etwas Unangenehmes oder schmerzhaft ist oder ich ganz schrecklich finde, natürlich sage ich, puh, das habe ich doch nie wollen und so eine Situation ist fürchterlich. Aus dem Geistigen heraus schaut die Perspektive ganz anders aus. Da sieht sie aus, du, das ist jetzt eine Gelegenheit, wo du bestimmte Dinge lernen kannst. Und die Kunst mit dem Schicksal fertig zu werden, besteht eigentlich darin, zu begreifen, welche Chance bietet mir diese Situation. Es ist immer, egal was auch Negatives im Schicksal passieren mag, es ist immer eine Chance, wo ich etwas für meine weitere Entwicklung gewinnen kann. Selbst wenn das ein Schicksal ist, das bis zum Tod führt, auch dann kann ich da eine Entwicklung mitnehmen. Und es ist eben dann die Frage, wie man da hinübergeht. Also, daher ist es nie etwas, was einfach sozusagen nur negativ ist für den Menschen. Also es gibt immer die Chance für den geistigen Ausgleich. Nur wir müssen ihn selber ergreifen. Wir müssen also das Bewusstsein entwickeln dafür, welche Aufgabe damit verbunden ist für uns. Und wie gesagt, es ist etwas Zweischneidiges. Ich meine, es führt das alles eben nicht dazu, dass das Schicksal leichter wird. In Wahrheit kann man es so tun, wie man will. Es wird eigentlich nicht leichter. Wenn ich zu träge bin für die Entwicklung, dann kriege ich halt immer größere Prügel. Wenn ich mich ja schnell entwickle und schnell vorankommen will, kriege ich auch schwere Schicksalsschläge, weil ich halt alles Negative, was in mir noch ist, möglichst schnell loswerden will. Und das geht durch schwere Prüfungen durch. Also es gibt eigentlich kaum einen Weg, so bequem durchzurutschen. Und wenn das einmal in einem Leben wirklich passiert, dann ist das meistens für die nächste Zukunft, fürs nächste Leben oder so, da geht es dann erst recht zu. Das ist dann das einmal Atem holen, bis dann ganz gewaltig wird. Also nur ja nicht zu beneiden, die Menschen, denen es scheinbar so gut geht. Das ist, muss noch nicht irgendwas bedeuten. Ich meine, es kann natürlich auch bedeuten, dass der jetzt einer ist, der in der Ruhe gewisse geistige Dinge ausreifen lassen kann. Also da ist auch ein gewisser Rhythmus drinnen. Es ist immer ein gewisser Rhythmus im Schicksal drinnen. Es gibt Inkarnationen, wo man das sehr durchkämpfen muss und es gibt andere, wo man mehr diese Früchte dann ernten muss und pflegen muss, und bevor man wieder in den nächsten Schicksalskampf hineingeht. Also nur keine Schablone da überlegen, man muss immer im Einzelfall schauen. Du wolltest was sagen.
Ja, dieser Zen-Spruch, wenn du da was ersparen willst, ja, ersparst du eh nichts. Und willst du nichts ersparen, ja, dann hast du das Essen.
Ja, richtig, ja.
Das kann auch eine Versuchung sein. Der
Wohlstand. Natürlich. In den meisten Fällen ist es das auch, keine Frage. Keine
wenn
Frage.
Man sich was ersparen will.
Und man muss eines denken, also wenn man schon jetzt also in ein Leben hineingeführt wird, das an sich also in großer Ruhe und ohne größere Schicksalsschläge passiert, dann ist das zumindest dann erstens einmal sicher nicht etwas, was man sich verdient hat, sondern es ist eine gewisse Gnade der geistigen Welt, aber zugleich eine Aufforderung, mach jetzt etwas darauf. Du hast jetzt die Chance, etwas zu machen damit. Und vor allem dann für andere zu wirken. Das ist nämlich bis zu einem gewissen Grad dann sogar der Unterschied. Wenn ich selber in schweren Schicksalskämpfen drinnen stehe, habe ich zunächst einmal vor allem die Chance, an meiner Entwicklung zu arbeiten. Und jetzt ist es aber oft natürlich auch wichtig, eben den anderen in der Entwicklung zu helfen, für andere etwas zu tun, sozusagen mitzuhelfen bei deren Schicksal. Und dazu ist bis zu einem gewissen Grad sehr förderlich, wenn ich in ein Leben hineingeführt war, werde das jetzt nicht mich selber auch noch total durchrüttelt, schicksalsmäßig, sondern wo ich eigentlich ein relativ ruhiges Leben an sich habe und diese Kräfte aufwenden kann, um sozusagen das Schicksal der anderen mitzutragen in gewisser Form. Das wird immer wichtiger. Nur es muss eben mit wirklichem Verständnis passieren. Mit Verständnis dafür zu erkennen, was ist die Schicksalsaufgabe dessen, dem ich helfen will. Ansonsten kann die Hilfe, so gut gemeint sie ist, völlig verkehrt sein. Nicht, weil es gibt so viel Hilfe in der Welt oder scheinbare Hilfe, die in Wahrheit keine ist, die wieder ganz verkehrt ist, die gut gemeint ist und alles, aber die aus Unkenntnis und Unwissenheit das total Falsche macht. Und wenn Sie so schauen, nichts ist doch verbreiteter bei den Menschen, als dass sie das, was sie für sich selbst als gut empfinden und was für sie auch stimmt, dass sie das allen anderen aufoktroyieren wollen. Du, wenn du das genauso machst wie ich, wird es da auch gut gehen. Und für den anderen passt es überhaupt nicht. Der andere fällt von einer Katastrophe in die andere, wenn er das machen würde. Weil es auf seinen Schicksalsweg überhaupt nicht passt. Und je mehr sich die Menschheit individualisiert und daher auch die Schicksalswege immer mehr individualisieren und das immer wichtiger wird als das Gemeinschaftskarma. Früher waren die Menschen praktisch, gab es nur Gemeinschaftskarma, eine ganze Gruppe hat dieses oder jenes Schicksal. Heute kommt immer mehr eben das Einzelne dazu. Und das ist so differenziert und so unterschiedlich, dass sozusagen das Lebensmodell des einen überhaupt nicht auf den anderen übertragbar ist. Also helfen heißt dann, dass man unter Umständen dem anderen Dinge erwarten muss, die man selber für völlig unmöglich halten würde bei sich selbst, die man selber nicht so tun würde. Also da gehört dann eigentlich schon eine gewisse geistige Beweglichkeit dazu. Das wird sehr wichtig sein. Und nicht irgendeine Zwangsbeglückung. Das ist also gerade erst recht verkehrt. Ja, also wir waren jetzt so bei der fünften und jetzt in der sechsten Schicht des Erdinneren. Die fünfte Schicht, also diese Schicht der Wachstumskräfte, die aber auch Erdbeben erzeugen kann, wenn es jetzt an die Oberfläche kommt. Und bei der sechsten Schicht ist das noch ärger. Das sind ungeheure Trieb- und Willenskräfte, die da drinnen wirken. Das sind eigentlich das, was so, möchte ich sagen, unserem Astralleib oder besonders dem Astralleib der Tiere so die richtige dichte Schwere gibt, die dichte Erdensubstanz, astralische Erdensubstanz gibt. Also, denn gerade dieses Begierdenhafte, Triebhafte der Tiere etwa, ist zwar natürlich durch den Kosmos geleitet irgendwo, aber das ist so ganz auf die sinnliche Begierde gerichtet ist, das sind also diese Kräfte von da unten. Im Kosmos gibt es keine sinnliche Begierde. Also das eigentlich Astralische ist gar nicht das Begierdenhafte. Es wird erst begierdenhaft dicht, egoistisch, wenn Sie so wollen, durch diese Kräfte aus dem Erdinneren heraus. Die geben dem also diese dichte, triebhafte, seelische Substanz sozusagen. Und der Steiner bezeichnet diese Schicht als die Feuererde, eben weil da so stark feurige Triebkräfte drinnen sind. Und das sind letztlich die Kräfte, die aber auch, wenn sie an die Erdoberfläche heraufwirken, sehr mit dem Vulkanismus zusammenhängen. Also die vulkanischen Kräfte, die heraufkommen, haben letztlich ihre Ursache darin. Und wenn man mit den eigenen Seelenkräften hineinwirkt, was man heute bewusst ja nicht mehr kann, was aber in der Vergangenheit der Fall war, dann hat es größte Katastrophen zur Folge, und das war etwa das, was zum Untergang der Lemuria geführt hat. Die Lemuria, also das noch vor der atlantischen Zeit war, also die Zeit, wo der Mensch erstmal so ganz zaghaft die Erde betreten hat, das ist ja eigentlich durch Feuer- und Vulkankatastrophen zugrunde gegangen. Da war also die ganze Erde ein sehr feuriger Aufruhr. Und das entstand dadurch, dass die ungeheuren Willenskräfte, die die Menschen damals hatten noch, und die noch ganz anders ausgeschaut haben als wir, noch nicht in so einem dichten Körper waren wie wir, die konnten noch sehr stark wechselwirken mit diesen Willenskräften da drinnen. Aber je mehr das also dann in den Missbrauch hineingegangen ist, eben egoistisch diese Kräfte einzusetzen, umso mehr ist Zerstörung an die Erdoberfläche gekommen. Aber natürlich auch heute, wenn wir das Triebhaftige in uns nicht in den Griff bekommen, unterbewusst besteht eben doch eine Beziehung zu diesen Kräften. Also das, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wird das auch also für die Zukunft gerade vulkanische Katastrophen und dergleichen auslösen. Das wird irgendwann mit Sicherheit kommen. Ich meine, das sind letztlich auch die Kräfte, die die Erde einmal zerstören werden. Das wird einmal kommen. Der Punkt ist eben, es darf erst dann sein, wenn die Menschheit ihre Entwicklung auf der Erde fertig vollzogen hat oder zumindest so weit vollzogen hat, dass wir sie nicht mehr im physischen hier leben müssen. Dann darf die Erde auch einmal zerstäuben als physischer Körper und nur ihre geistigen Früchte hinübertragen. Damit haben wir also jetzt wieder drei Schichten, die mittleren drei Schichten des Erdinneren besprochen. Wenn man diese drei Schichten jetzt auch noch wegstreichen würde und nur mehr das, was darunter ist, betrachtet, kommt man zu einem Zustand, in dem die Erde war, als noch Erde, Mond und Sonne miteinander vereinigt waren, als das Ganze also noch ein Gebilde war. Das hat sich ja erst einmal differenziert, also eine sehr frühe Zeit der Erdentwicklung kommen wir zurück. Und da gibt es jetzt auch ganz interessante Kräfte, die sich da unten zeigen. In den untersten drei Schichten. Die siebente Schicht ist der sogenannte Erdenspiegel. Der Erdenspiegel, der in gewisser Weise von allem, was so auf der Erde vorhanden ist, eine Art Gegenbild, eine Art seelisches Gegenbild entwirft. Zum Beispiel auch etwa, und das ist sogar das Entscheidende, von allem, was moralisch ist, entwirft das antimoralische Gegenbild, könnte man geradezu sagen. Es dreht also alles ins Gegenteil um.
Die andere Seite der Münze oder der Medaille.
Richtig, ja, genau. Ja, es wäre auch ein Bild dafür, richtig, ja. Es bildet also zu allem das seelische Gegenbild. Der Erdenspiegel. Und es bewahrt so in gewisser Weise dadurch aber auch alles, was, das ist ein Spiegel, der nicht nur so wie ein physischer Spiegel, also das momentane Bild zurückspiegelt, sondern es ist zugleich ein Spiegel, der sozusagen in der Zeit wirkt. Es spiegelt also auch alles das wieder, was in der Vergangenheit war, aber als Gegenbild. Als negatives Gegenbild. Zum Beispiel auch, wenn Sie nehmen den physischen Leib des Menschen, dann ist das also eine physische Formgestalt, die mit Stoffen ausgefüllt ist, wenn Sie so wollen. Das eigentlich Physische ist ja die Form des Leibes, nicht das Stoffliche. Also das heißt, der physische Leib, wenn er im Idealzustand wäre, wäre gar nicht sichtbar für die äußeren Sinne. Wäre gar nicht etwas Stoffliches, sondern wäre ein sozusagen geistiges, geformtes Kraftgebilde. Und jetzt werden in dieser siebten Schicht etwa auch diese Formgebilde des physischen Leibes des Menschen zurückgespiegelt. Und auch also die physische Form des Menschen, so wie es in der Vergangenheit war. Also wir finden dort alle diese Formen, die Menschenleiber hatten, werden da zurückgespiegelt. Und schlecht ist es zum Beispiel, wenn jetzt solche Formgebilde zurückgespiegelt werden und wenn jetzt aus der Vergangenheit zurückgespiegelt werden und wenn jetzt ein Mensch herunterkommt zu einer neuen Inkarnation, sich wieder einen physischen Leib baut, zu viel von diesen alten Kräften in die Struktur sozusagen seines jetzigen physischen Körpers aufnimmt. Das ist nämlich immer die Gefahr, dass diese Kräfte, das ist eben nicht nur ein Spiegelbild, sondern das sind Kräfte eigentlich, die zurückgespiegelt werden. Und wenn ich die in meine physische Struktur einbaue, dann schaffe ich mir eigentlich einen physischen Körper, der meiner Zeit gar nicht angepasst ist, der dem jetzigen geistigen Entwicklungsstand eigentlich gar nicht angepasst ist und der dadurch hemmend der weiteren geistigen Entwicklung entgegentritt. Also etwa, wenn wir heute sehr viele so stark materialistisch denkende Menschen haben, dann liegt das darin, dass sie sich ein Gehirn bauen, das mit Formkräften aus der Vergangenheit sehr stark, wie soll ich sagen, verseucht oder durchsetzt ist. Rudolf Steiner gibt einmal ein sehr interessantes Beispiel. Ja, und man muss vielleicht noch etwas dazu sagen, um das noch deutlicher zu machen. Also diese siebte Schicht ist der Erdenspiegel. Und jetzt gibt es noch die achte Schicht, die nennt Rudolf Steiner den Zersplitterer, den Zerteiler, den Vervielfältiger. Es wird nämlich dadurch von diesen Bildern aus der siebten Schicht, von diesen Gegenbildern sozusagen, die werden vervielfältigt, die werden vermannigfaltigt. Und das heißt, etwa ein Mensch hat einen physischen Leib zurückgelassen, der in seiner Struktur so war, dass er also sehr dem materialistischen Denken etwa angepasst war. Und dieses Bild wird jetzt vervielfältigt. Aber es ist eben nicht nur ein Bild, sondern es ist eine Kräftewirksamkeit. Und jetzt können viele Menschen diese Kräftewirksamkeit in sich aufnehmen, wenn sie sich einen neuen physischen Leib bauen. Und sie bauen sich dadurch gerade sehr materialistische Gehirne. Und das Gehirn ist dann also ein äußerster Hemmschuh für die geistige Entwicklung. Nicht wahr? Geistige Entwicklung heißt ja, dass man in gewissem Maße frei wird eigentlich von den Gehirnkräften, von der Benutzung des Gehirns für die Entwicklung. Und das fesselt aber sehr stark. Und da gibt Rudolf Steiner ein ganz besonderes Beispiel. Da gab es doch bei den Römern Plinius den Älteren. Plinius, der also, man kann sagen, Naturforscher auch seiner Zeit war, der eine sehr große Naturgeschichte geschrieben hat, sehr viele, man würde sagen, Daten gesammelt hat und auch also die ganze Literatur der damaligen Zeit studiert hat und das zusammengetragen hat, aber doch aus einer sehr materialistischen Sicht heraus. Er war halt so ein richtig praktischer Römer. Und dieser Plinius der Ältere, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der ist zugrunde gegangen bei der Vulkankatastrophe, die Pompeji zerstört hat. Also bei dem Vulkanausbruch, der Pompeji verschüttet hat, ist dieser Plinius zugrunde gegangen. Jetzt, wenn man das zusammennimmt mit dem, was wir vorher besprochen haben, dass Menschen, die in Vulkan- oder Erdbebenkatastrophen zugrunde gehen, dann nehmen sich die eigentlich mit fürs nächste Leben einen sehr starken Impuls ins Geistige. Also dieser Plinius, der da hinübergeht, der sogar also wirklich selber das aufgesucht hat, denn er war gar nicht in Pompeji zunächst, sondern zwar in der Nähe, aber er wollte eigentlich sozusagen wissenschaftlich untersuchen, was da los ist. Und es hat sich extra noch ein Boot genommen und hat sich dorthin fahren lassen. Und ist aber dann eigentlich überrascht worden von den giftigen Dämpfen, die durch diese Vulkankatastrophe aufgestiegen sind, und denen ist er eigentlich zugrunde gegangen. Also nicht, dass er von der Lava verschüttet wurde, sondern er ist an den giftigen Dämpfen zugrunde gegangen. Aber sein Forscherdrang war ihm so groß, er musste es aus der Nähe anschauen, was dort los ist. Und er musste es beschreiben.
Aber dann nicht mehr
hat er dann nicht mehr können. Nein, hat er nicht mehr können. Also es, obwohl es noch Aufzeichnungen sozusagen fast bis zur letzten Minute gibt, die gefunden worden sind. Also weil das Haus dort, also wo er aus das beobachtet hat, war weit genug weg, dass das nicht von den Lavamassen zerstört wurde, sondern er ist an der Giftwolke gestorben und er hat also wirklich noch bis also zur letzten Minute praktisch das festgehalten. Also eigentlich ungeheure Forscherenthusiasmus, der dahinter war. Was ja an sich eigentlich nichts Negatives ist und diese Art musste ja auch einmal entwickelt werden. Aber das Schicksal ist jetzt interessant, also er geht hinüber und nimmt sich gerade dadurch und zugleich verbunden, also mit dieser Begeisterungsfähigkeit, auch sei sie auch jetzt fürs physische Äußere beobachten, einen sehr starken geistigen Impuls mit fürs nächste Leben. Aber was passiert jetzt mit seinem physischen Leib? Also gut, der Stoffliche zerfällt natürlich, also, aber die physischen Formkräfte bleiben. Sie bleiben als Bild, aber als Kraftbild zunächst in diesem Erdenspiegel da. Sie werden durch die nächste Schicht, durch den Zersplitterer vervielfältigt. Und Rudolf Steiner sagt jetzt, man kann beobachten, wenn man die geistige Fähigkeit dazu hat, dass bei vielen heutigen oder heute aus der Zeit Rudolf Steiners Wissenschaftlern, Naturforschern, dass da gerade in deren Gehirnstruktur sehr viel nachwirkt von diesen Formkräften, die sozusagen dieser Plinius zurückgelassen hat. Dass der einen ganz, ganz starken Impuls da zurückgelassen hat, der jetzt Menschen erzeugt, die Gehirne besitzen, die ausschließlich fürs materialistische Denken geeignet sind. Also Sie sehen, wie das auseinandergeht. Der Plinius selber macht eigentlich einen großen Sprung ins Geistige hinein und das aber, was er zurücklässt, ist etwas, was dann für die späteren Menschen einen ganz starken Impuls zum Materialismus bringt. Also so interessant geht das. Und wenn wir davon gesprochen haben, dass Dante ja eigentlich das so schildert, als diese Hölle, diese Unterwelt als Ort der ewigen Verdammnis, also dass gewisse Menschenseelen, die sich halt schuldig genug gemacht haben, dort ewig unten bleiben müssen, dann ist damit aber eigentlich gar nicht das Ich des Menschen gemeint. Das ist die Verwechslung, die Dante macht. Für die Zukunft besteht eine gewisse Gefahr, dass einzelne Menschen wirklich auch, dass dort das Ich unten bleibt, dass Ahriman es schafft, auch das Ich zu rauben. Aber bis jetzt ist es eigentlich nur so, dass er Teile der Wesensglieder des Menschen erraubt, also des physischen Leibes, eben dieser Formgestalt, des Ätherleibes oder des Astralleibes. Also Teile dieser Wesensglieder zumindest, die sich eigentlich wieder im ganzen Kosmos auflösen sollten, bleiben dort zurück und sind dann immer für die Menschen, die herunterkommen zu einer neuen Inkarnation, eigentlich ein Hemmschuh. Weil sie müssen sich jetzt wieder einen neuen Astralleib, einen neuen Ätherleib, einen neuen physischen Leib bauen und im Idealfall würden sie ihn sich ganz aus den kosmischen Kräften heraus bauen und das ist eigentlich das, was sie sich mitbringen. Aber sie stoßen da unten jetzt eigentlich auf diese verdichtete astralische, ätherische Substanz, die da ist und die müssen sie aufnehmen bis zu einem gewissen Grad. Die ist so präsent und so übermächtig, dass sie eigentlich gar nicht anders können. Eben die Schicht, die Erde, die erdnahe Schicht, das Erdinnere ist eigentlich so gesättigt mit diesen Kräften, dass den sich verkörpernden Menschenseelen gar nichts überbleibt, als diese Dinge in sich aufzunehmen, zu einem gewissen Teil zumindest. Und das heißt also, solche Impulse etwa Richtung Materialismus oder so, wenn das zusammenhängt etwa mit so einem einzelnen Menschen wie Plinius, sicher es gab andere auch, die in die Richtung gewirkt haben, aber selbst das, was Einzelne wirken, kann sehr, sehr starke Nachwirkungen haben. Und jetzt kann man aber gar nicht dem armen Plinius jetzt so viel Schuld geben oder sagen, eigentlich, der hat für seine Zeit durchaus was Richtiges gemacht, was Positives gemacht und er selber ist einen geistigen Weg weitergegangen. Er hat gerade einen starken Impuls ins Geistige bekommen und trotzdem allein dadurch, dass er etwas durchgemacht hat, was sogar notwendig war für die Menschheitsentwicklung und das aber sehr intensiv und sehr bravourös sozusagen gemacht hat und dadurch sehr große, starke Kräfte bis ins Physische hinein entwickelt hat, nämlich in die geistige Struktur, die hinter dem Physischen steht. Nicht, weil Sie müssen denken, wenn man etwa auch ein materialistischer Denker ist und das sehr präzise drinnen ist und sich übt in dem, dann baut man ja ununterbrochen an seinem Gehirn. Wir arbeiten ja, denken ist ja eigentlich nicht das Gehirn denkt, sondern indem wir denken, arbeiten wir eigentlich an dem Gehirn und dadurch werden wir bewusster und das ist der Nebeneffekt. Aber eigentlich bauen wir am Gehirn, das heißt wir ziselieren das Gehirn aus und formen es. Und diese Kräfte gehen aber eben nicht verloren. Die bleiben da, im positiven oder im negativen Sinn. Also im positiven Sinn heißt, sie sind eine gewisse Hilfe für die nachfolgenden Generationen, auch sich das materialistische Denken zu erwerben. Und in gewissem Sinne müssen wir das ja auch und sollen es auch. Weil wir sollen ja so ganz praktisch im Materiellen auch sein. Aber wenn das zu stark und zu einseitig die Überhand gewinnt, dann kommen Menschen heraus, die gar nicht mehr anders als materialistisch denken können. Weil also diese Gehirnstruktur dann so zur Last wird, so ein Schwergewicht entwickelt, dass also gar nichts wirklich Geistiges mehr zugelassen wird. Und Sie sehen aber, dass da ein einzelner Mensch, in dem er das entwickelt, einen ungeheuren Einfluss hat auf die Zukunft. Also auch aus dem heraus ein Aspekt, für den wo man immer sagt, na, was kann der Einzelne schon tun, um die Entwicklung zu beeinflussen. Die Wirkungen sind sehr große. Man darf sich nur nicht immer denken, na, das ist gleich morgen die Wirkung. Das ist etwas, was sich jetzt über noch 2000 Jahre fast erstreckt. Und jetzt nachwirkt ganz stark. Das war dieser Plinius, das war das 79, glaube ich, war dieser Ausbruch von... Also der Untergang von Pompeji. Also ein bisschen Geduld braucht man halt sozusagen, aber es ist sehr stark, was da wirkt. Ja, damit sind wir schon bei der achten Schicht, die also dieser Zersplitterer, dieser Vervielfältiger ist. Also auch etwa, zum Beispiel wieder, wenn man von der Welt der Atome oder so weiter spricht, dann entsteht das eigentlich auch durch diese Wirkung des Zersplitterers. Da wird etwas, was einmal in seiner Struktur da ist, vervielfältigt. Und jetzt gibt es sozusagen die Atome in der Mehrzahl, die eigentlich die nur physische Kraftstrukturen sind, die ja nicht wirklich... Sie sind eigentlich ein Hohlraum im Geistigen, wie wir heute gesagt haben, aber sie sind ein vervielfältigter Hohlraum im Geistigen. Durch diese Kräfte, also in der achten Erdschicht, die das also zersplittern und vervielfältigen, die Pythagoreer haben das sogar den Zahlenerzeuger genannt. Also das, was im Geistigen sozusagen eigentlich als Unikat in der Einzahl da ist, wird da jetzt vervielfältigt. Nur so ein bisschen wie heute alles vervielfältigt wird. Wir leben ja auch in einer Zeit der Massenproduktion und so weiter. Also nicht der Unikate, sondern der Massenproduktion. Das ist auch so ein bisschen was, oder zumindest ein Abbild dieser Dinge. Naja, und dann gibt es noch die neunte Schicht, also das, was Dante als die Eishölle bezeichnet. Und da sind eben also wirklich die allernegativsten Kräfte dann drinnen. Das ist also die eigentliche Burg Arimans. Man könnte geradezu sagen, das sind die Kräfte der Antimoral schlechthin. Also da ist wirklich das Böse zu Hause, wenn Sie so wollen. Und zwar das Böse so weit, also dass es Missbrauch der geistigen Kräfte ist also schwarze Magie letztlich. Also alles letztlich, was in Richtung schwarze Magie geht, hat seine Kräfte aus dieser Schicht heraus. Das sind Kräfte, also die der Mensch eigentlich letztlich nur dann wecken kann, wenn er sich bewusst für das Böse entscheidet.
Das wollte ich gerade fragen. Was macht er? Macht das aus eigenem Willen, sich
da wir stehen in der Zeit jetzt, wo das erstens einmal überhaupt erst im richtigen Sinne möglich wird, denn es hängt damit zusammen, dass wir heute stehen im Zeitalter der Entwicklung der Bewusstseinsseele und eigentlich im Grunde erst mit der Bewusstseinsseele auch die bewusste Entscheidung zum Bösen möglich ist. Bis dahin war der Mensch, wenn Sie so wollen, nur ein Opfer der Widersachermächte. Sicher kann man sagen, nicht, aber du hast schon eine Schuld daran, dass du dich halt nicht genügend gewehrt hast gegen die Versuchung der Widersacher. Ich meine, so beginnt ja die ganze Geschichte. Und was schon mit dem Sündenfall beginnt, so, dass der Mensch schuldig wird, dadurch eigentlich, dass er sich nicht gegen die luziferische Verführung gewehrt hat. Nachsatz dazu ist, er hätte eigentlich auch kaum eine Chance gehabt, weil der Luzifer war halt schon sehr viel stärker als der Mensch damals. Aber bis in die heutige Zeit hinein hatte der Mensch im Grunde noch nicht die Möglichkeit, sich selbst wirklich ganz bewusst zum Bösen zu entscheiden. Ohne dass er jetzt einfach verfallen ist, den Widersachern, ohne dass es Verführung ist, sondern bewusst sich entschließt zum Bösen. Und das heißt, bewusst einen Weg zu gehen, der nicht eigentlich der Weg des Menschen ist. Der bewusst einen anderen Weg gehen will. Der also wegführt vom Menschlichen eigentlich. Man kann sich fragen, warum Menschen das dann tun oder tun werden, aber das ist eine sehr schwierige Frage, aber es ist letztlich die freie Entscheidung des Menschen dann. Das wird dann einmal das eigentlich Böse sein.
Das ist aber jetzt noch nicht.
Es ist jetzt im Ansatz vielleicht, es gibt Einzelne, wo das schon durchkommt, aber es wirkt noch sehr stark nach, dass so wie es früher war, dass es eben einfach eine Schwäche ist, ein Versäumen der eigenen Entwicklung und dadurch ein Opfer der Versuchung zu werden. Das wirkt noch sehr stark nach. Das ist in den meisten Fällen noch der Fall. Und so wirklich, also diese schwarze Magie, die auf dem beruht, dass es eine bewusste Entscheidung zum Bösen ist, gibt es sicher in einzelnen Fällen, aber es ist noch nicht sehr stark da. Es wird aber in der Zukunft stärker werden.
Es wird ja auch verdeckt.
Es wird verdeckt,
es
natürlich.
Ist die Sympathie mit dem
Ziel. Ja, natürlich, es wird verdeckt. Ja, es wird verdeckt,
auch
natürlich.
Schauen, was
da ja, ja, natürlich, ja, ja, natürlich.
Und auch dann solche Geschichten wie bei dem Dutroux, das ist ja nun mal die Spitze vom Eisberg.
Richtig. Also in der Zukunft wird das sehr bedeutend werden. Also wir werden uns dann in der Zukunft immer mehr also mit diesen Kräften, die eben auch mit diesem Erdinneren zusammenhängen, auseinanderzusetzen. Also gerade mit diesen innersten Schichten, die sehr schwer zu schildern sind, die man eigentlich erst so richtig seit Dantes Zeiten überhaupt begonnen hat zu schildern. Also im Mittelalter kennt man dieses ganz Innerste der Erde, diese Kräfte, die da ganz unten sind, kennt man noch gar nicht. Daher auch haben sie immer so gewisse Schwierigkeiten, den Ahriman zu erkennen oder das nicht mit dem Luzifer zu verwechseln, weil man eigentlich nicht hineinschauen kann. Die ganze mittelalterlich-christliche Einweihung kann maximal bis zur siebenten Schicht hinunterschauen. Das heißt also, die Kräfte, wo das eigentlich Böse wirkt, dort wo die bewusste Entscheidung zum Bösen möglich wird, eigentlich erst in der neunten Schicht unten, Die kennt man gar nicht. Die kennt man noch nicht im Mittelalter. Die mittelalterlich-christliche Einweihung führt nicht bis dorthin. Denn die Voraussetzung überhaupt dazu ist, dass die Bewusstseinsseele entwickelt ist. Und das war im Mittelalter eben noch nicht der Fall. Wir heute müssen uns damit auseinandersetzen. Das wird für die Zukunft wichtig sein. Also für uns werden gerade diese siebte, achte, neunte Schicht, die werden besonders wichtig sein für uns. Und zu entdecken, wo sind in uns diese Kräfte, die damit Verwandtschaft haben. Das ist es nämlich, diese zu entdecken, wo sind in uns diese Kräfte drinnen. zu entdecken, vor allem, dass das alles Kräfte sind, die potenziell in uns drinnen sind, in jedem von uns. Ich meine, je mehr wir auch in die Richtung Entwicklung der Bewusstseinsseele gehen, desto mehr wird sich für jeden von uns eben auch die Frage stellen, welchen Weg gehen wir? Gehen wir den menschlichen Weg oder treffen wir die Entscheidung, diesen anderen Weg zu gehen, einfach in eine ganz andere Welt hinüberzutreten? Das wird also irgendwann einmal die Frage sein, vor der wir ganz bewusst stehen. Ein bisschen haben wir noch Zeit dazu, aber wir müssen uns vorbereiten darauf. Also Sie sehen dieses Studium sozusagen des Erdinneren, das auf seine Art unter anderem auch der Dante einmal begonnen hat zu schildern, das wird wichtig werden. Wird wichtig werden. Wir werden uns dann das nächste Mal zu ein bisschen positiveren Dingen durchringen und werden schauen, auch wieder ein bisschen anhand von Dante, wie es jetzt ausschaut dann mit dem Aufstieg in die höheren Welten hinauf. Also zunächst einmal durch das, was Dante als das Fegefeuer schildert, das ist also der Weg eigentlich, den der Mensch dann im Kamaloka durchmacht und weiter der Aufstieg durch die Planetensphären dann, das also dann die positive Entwicklung zeigt, wo der Mensch also dann wirklich mit dem Kosmischen sich wieder verbindet. Heute war es also mal ein bisschen der Gang in die Unterwelt. Aber wir müssen ihn heute auch bis zu einem gewissen Grad bewusst gehen. Gerade nur dadurch verdienen wir uns eigentlich die Fähigkeit, auch den Aufstieg ins Geistige dann im positiven Sinne hinaufzumachen. Also es wird für die Zukunft nichts helfen, wenn wir sagen, ich will mich eben im Geistigen verbinden, von dem da unten will nichts wissen. Also wir müssen sozusagen durch die Hölle durchgehen, um in den Himmel aufsteigen zu können. Also auch in diesem Sinne eigentlich die Nachfolge Christi anzutreten, der ja auch abgestiegen zur Hölle und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch tiefer hinuntergestiegen ist, als jemals vor ihm jemand hinuntergestiegen ist. Das heißt, wenn wir da vom tiefsten Zentrum der Hölle als dem Zentrum des Bösen sprechen, dann ist das aber etwas eben auch, wo der Christus hinuntergestiegen ist. Und den wir also auch als Hilfe und als Begleiter auf diesem Weg haben können, wenn wir hinuntergehen. Und Dante schreibt es ja eben auch so schön, er geht sich bis hinunter, ganz bis hinunter, aber er bleibt eben nicht dort unten. Der ist nicht verdammt dazu, dort unten hängen zu bleiben, sondern er schafft auch wieder den Aufstieg. Aber er lernt kennen, welche Kräfte dort unten wirken. Und das müssen wir auch für die Zukunft.
Ja, er schafft den Aufstieg, aber wann wir da runterkommen?
Naja, wir müssen uns halt entsprechend vorbereiten dazu. Ich meine, es ist eben heute so, dass noch nicht die Gefahr groß ist, dass wirklich das menschliche Ich dort unten hängen bleibt. Also wir als Ich steigen sicher auf in die geistige Welt. Da kann noch nicht wirklich viel passieren. Eben was unten hängen bleibt und was aber immer mehr zum Bleigewicht ist, sind eben die anderen Wesensglieder des Menschen. Also die Hülle des Menschen sozusagen, die wird immer mehr ein Raub dieser unteren Kräfte. Und das schafft immer schlechtere Bedingungen für künftige Erdenleben. Weil sich da sozusagen immer mehr, naja, wie soll ich sagen, Müll oder Schutt ablagert. Und die Menschen halt bei neuen Inkarnationen darauf angewiesen sind, diesen Müll zu schlucken. Aber das Ich des Menschen geht nicht so schnell, wird nicht so schnell gefesselt dort unten. Also da haben wir noch viel Zeit, bis das wirklich so ist und sich wirklich dann die bewusste Entscheidung stellt, will ich den geistigen Weg nach oben gehen oder will ich den Weg, den schwarzmagischen Weg nach unten gehen. Da brauchen wir uns jetzt noch nicht davor fürchten oder so. Ich meine, der Sinn, den Weg, so wie es etwa ein Dante beschreibt, der eben auch wieder herausgekommen ist, einen Sinn, diesen Weg zu machen, hat es ja nur dann, wenn man genug geistige Kräfte entwickelt hat, um den Weg auch zu bestehen. Und vorher kommt man eh nicht hin, Gott sei Dank. Es soll nur die Perspektive zeigen, irgendwann sollten wir so weit sein, dass wir den Weg bestehen können. Hinuntergehen in diese Unterwelt, diese Kräfte nach Möglichkeit mithelfen zu verwandeln, zu etwas Positivem, sozusagen Ahriman möglichst viel zu rauben von dem, was er an sich ziehen will und das ins Geistige mitzunehmen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit und brauchen wir noch einige Vorbereitung dazu, also bis wir so weit sind. Aber es ist doch vielleicht wichtig, einmal zu wissen, wo der Weg hingeht. Und der geht eben nicht in ein das alles links liegen lassen und soll es halt Ahriman nehmen. Dann würde nämlich die Menschheit auch ihre Entwicklung nicht so vollenden können, wie sie sie eigentlich soll. Dann würden wir zu viel eigentlich auf dem Weg verlieren und zurücklassen. Es würde zwar das menschliche Ich irgendwo weitergehen und mitgehen, aber es wäre sehr schwach dann. Es wäre sehr, sehr schwach. Und wir würden zu viel Ahriman überlassen. Also wir müssen schauen, dass wir ihm möglichst wenig überlassen. Darum heißt es geistige Arbeit tun, geistige Arbeit tun, ernsthafte geistige Arbeit tun. Mit dem werden wir uns das nächste Mal weiter beschäftigen. Danke.
Da wieder, ja.
Ja, es ist jetzt die nächsten beiden Male ist noch hier. Also nächste Mal noch ganz normaler Vortrag, dann kommt ein Ostervortrag. Und dann ist eine Woche Ferien sozusagen jetzt, in der Karwoche. Zweimal haben wir jetzt noch hier.
Da.
Zweimal noch hier und dann ist die Karwoche, da haben wir nicht.
Ja.
Aber er ist so brav.